In der neuen Folge von Der Audiobeweis ist Sebastian Giesamer zu Gast. Wir sprechen mit dem FIFA-Schiedsrichter über die aktuelle Bundesliga-Saison, die Leistungen der Unparteiischen sowie dem VAR. Warum gab es für David Atanga nach seinem Foulspiel an Lukas Krkić keine rote Karte? Wie berechtigt ist allgemein die Kritik von Vereins- und Fanseite? Und wann pfeift wieder einmal ein Österreicher in der Champions League?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 234.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis und freuen uns heute, Sebastian Giesamer begrüßen zu dürfen. Gleich vorneweg einmal vielen Dank fürs Zeitnehmen und heutige Dabeisein an Sie.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und ebenfalls wieder mit dabei Sky-Experte Alfred Tata. Grüß dich, Alfred.
Ja, servus Otto.
Und in die Runde. Natürlich mit Vollmelan ebenfalls mit dabei Martin Konrad. Sei mir gegrüßt.
Wie immer.
Ja,
auf geht's.
Auf geht's.
Ampfiff ist jetzt. Also.
Ja, auf geht's. Sebastian, Sie waren am vergangenen Samstag bei der Partie des WRC gegen den SK Rapid im Einsatz. Bereits nach wenigen Minuten gab es, ich nenne es einmal vorsichtig, eine äußerst strittige Szene. David Atanga faulte Lukas Krkić. Sie entschieden sich sofort für eine gelbe Karte für den Spieler des WRC. Danach meldete sich der VAR im Fall einen On-Field-Review. So, beim Vergehen von Atanga war das Trefferbild doch recht heftig. Der Offensivspieler erwischte seinen Gegner am Knöchel, beziehungsweise auch ein wenig oberhalb. Sie blieben aber auch nach Studium der Bilder bei ihrer Entscheidung. Warum war hier für Sie eine gelbe Karte ausreichend? Und Jonas Auer hat uns auf Social Media die Frage zukommen lassen, warum war es keine rote Karte für Atanga?
Also am Spielfeld war meine Wahrnehmung einfach so, dass der Spieler Atanga in der Situation grundsätzlich ballorientiert war. Natürlich war Krkić schneller am Ball. Er steigt dann sozusagen hinunter, trifft Krkić am Knöchel und wenn man sich die Bilder, jetzt sage ich mal, wir haben die Bilder auch ganz in Detail analysiert sozusagen, sieht man aber auch, dass Atanga dann wo er dann schon draufsteht, logischerweise auch versucht, wieder die Heftigkeit sozusagen zurückzunehmen, weil er einfach merkt, dass er da auf den Knöchel tritt oder steigt von Krkić. Und ja, wie Sie richtig gesagt haben, ich habe dann den On-Field-Review empfohlen bekommen, habe die Bilder dann gesehen, da habe ich jetzt nicht wesentlich was anderes gesehen, wie das, was ich am Spielfeld selbst schon wahrgenommen habe. Und mir haben dann letztlich, ich sage jetzt mal, die letzten Prozent gefehlt, um da so eine schwerwiegende Entscheidung sozusagen auch zu treffen, nämlich einen Spieler noch 12 Minuten vom Platz zu stellen, und habe mir dann dazu entschieden, dass ich bei meiner Entscheidung bleibe.
Ja, geht es da Ihrer Meinung auch nach dem sogenannten Fingerspitzengefühl? Wie lief da auch die Kommunikation mit dem VAR ab? Der hieß ja, beziehungsweise heißt Manuel Schüttengruber.
Also Manuel Schüttengruber hat mir grundsätzlich, ist der Ablauf ja so, dass er mir den On-Field-Review empfiehlt, mir dann die Bilder zeigt und er nicht, sage jetzt mal, seine Entscheidung, die er treffen würde, kundtut, sondern letztlich mir eine zweite Chance bietet, um eine Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, meine Wahrnehmung war einfach in der Situation, dass der Spieler Tage kurz vorher natürlich dann auch ein bisschen wegrutscht auf dem Untergrund. Und ja, das Thema Fingerspitzengefühl wird ja immer wieder mal angesprochen und von uns auch ein bisschen eingefordert. Meiner Meinung nach war es eine Situation, wo man vielleicht diesen Bereich ein wenig ausnutzen hat können. Es gibt ja auch dieses offizielle Statement letztlich ja jetzt auch, wo man sozusagen auch sagen kann, ja klar, es gibt Argumente für Rot, das verstehe ich ja vollkommen, da gibt es auch nichts von zu rütteln. Aber ich denke, dass es am Ende des Tages eine Entscheidung ist, wo man beide Entscheidungen akzeptieren kann und letztlich auch.
Ja, Sie haben es angesprochen, also bereits gestern am Montag gab es den offiziellen Rückblick des VAR. Dort wurde kommuniziert, dass sich der VAR sozusagen nicht hätte melden dürfen, da es sich beim Foulspiel von Atanga an Krkić um einen Grenzbereich zwischen einer gelben und roten Karte handelt. Dann stellt sich für viele die Frage, wo hört der Grenzbereich auf und wo beginnt eine klare Fehlentscheidung?
Tja, das ist auch für uns nicht immer so einfach und viele Experten offensichtlich oder augenscheinlich ja auch nicht. Denn ich denke, wenn ich die Sky-Halbzeitanalyse verfolgt habe im Nachgang, auch da waren ja Experten der Meinung, dass das Gelb ausreichend ist.
Thomas Silberberger war bei uns Experte.
Thomas Silberberger. Und ja, also ich glaube einfach, das bringt der Sport mit sich. Fußball ist deswegen so beliebt, weil er grundsätzlich einfach ist. Mit Fortdauer der Zeit ist es jetzt, jetzt halt immer wieder, kommen neue Technologien dazu, es spielt mehr Geld eine Rolle. Und dazu muss man einfach sagen, es wird durchwegs auch für uns komplexer. Aber am Ende des Tages, wir müssen irgendwie, wir bekommen eine Vorgabe, eine Linie, die wir verfolgen sollen, dass die jetzt nicht bei allen populär ist, dort oder dort, das kann ich nachvollziehen, das ist nicht in der Natur der Sache eben. Aber am Ende des Tages müssen wir entscheiden und die Schiedsrichter, die hinter den Monitoren sitzen, also auf dem Schiedsrichter am Spielfeld, wo diese Grenze zu ziehen ist. Und für mich war das in dem Fall der gangbare Weg, dass man da die gelbe Karte noch stehen muss.
Alfred, jetzt haben wir schon gehört, Thomas Silberberger, einer unserer Experten, hat gesagt, für ihn ist es dann auch in Ordnung. Der Schiedsrichter soll ja die letzte Entscheidung treffen, hat dann den On-Field-Review vollzogen, ist bei seiner Entscheidung geblieben. Wie beurteilst du diese Szene? Wie hättest du entschieden? Auf welche Farbe hättest du dich festgelegt?
Das ist die Bandbreite des, wie soll ich sagen, der Einschätzung, Verzeihung. Und die Einschätzung kann ich teilen, die Sebastian Gieshammer gemacht hat.
Na, no, das ist eine klare Ansage, Martin. Wie siehst du, verstehst du die Aufregung von Rapid-Seite? Wir erinnern uns auswärts in Braga auf internationalem Parkett, da sah Lukas Grgic nach 4 Minuten für ein ähnliches, ich sage nicht für ein gleiches oder selbes Vergehen, das ist immer Ansichtssache, Vergehen die rote Karte. Nach Spielende wurde Grgic interviewt, so auch sein Trainer Robert Klaus. Sie haben gemeint, naja, brauchen wir nicht mehr weiter darüber diskutieren. Grgic hat für ein ähnliches Foulspiel rot gesehen. Sind für dich diese Aktionen überhaupt vergleichbar? Verstehst du den Ärger von Rapid oder das Unverständnis?
Ja, ich finde, Aktionen sind einerseits vergleichbar, weil man natürlich sagt, es gibt Foulspiele, die ähneln, aber es ist jede Situation für sich unterschiedlich zu bewerten. Es ist erstens einmal sind es unterschiedliche Spiele, aber es ist auch im Vergleich zum internationalen Spiel von dir angesprochen bei Rapid ein anderer Schiedsrichter gewesen, ein anderes Schiedsrichterteam. Plus es ist die Wahrnehmung immer eine, die entscheidend ist, und deswegen kann man das alles sehr schwer miteinander vergleichen. Und im Übrigen bin ich auch der Meinung, und wir bewerten ja Leistungen nicht nur der Sportler, sondern eben auch des dritten Teams, das ist das Schiedsrichterteam, bin ich auch der Meinung, das kommt auch darauf an, dass jedes Spiel eine bestimmte Spielleitung eben auch erfordert. Und auch das ist ja unterschiedlich. Es gibt Schiedsrichter, die lassen prinzipiell etwas härter spielen. Manche lassen von Anfang an eigentlich gleich einmal aufkommen, dass heute da überhaupt nichts möglich ist. Und ich glaube auch Sebastian Gieshammer, der ja das auch immer wieder versucht, in erster Linie ein Spiel zu leiten, erkennt natürlich dann manchmal, ich muss dann vielleicht wieder etwas kürzer die Leine halten, manchmal geht es wieder ein bisschen länger, wie eben auch die Spieler darauf reagieren. Insofern ist es sehr schwierig, eine Aktion mit der anderen bei einem anderen Spiel zu vergleichen. Und in dieser Situation ist es für den Schiedsrichter, sage ich einmal, unter Anführungszeichen am angenehmsten, denn beide Entscheidungen sind richtig. Gibt es rot, wird ihm jeder sagen, das ist rot. Gibt es nicht rot, kann man sagen, ja, es ist halt gerade so. Und ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob es die 10., die 12., die 4. oder die 84. Minute ist. Ich glaube, das darf auch keine Rolle spielen. Entweder ist es eine glasklare rote Karte oder nicht.
Gut, aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass es Diskussionen über diese Szene gibt. Glücklicherweise hat sich ja Lukas Grgic keine schlimmere Verletzung beim Foulspiel von Atanga zugezogen. Sebastian, das Leben spielt sich nicht im Konjunktiv ab, das ist mir schon bewusst, aber jetzt einmal vorausgesetzt, der Fall der Rapid-Spieler wäre mit einem zerrissenen Stutzen und einer blutenden Wunde auf dem Boden liegen geblieben. Inwiefern hätte das dann Ihre Entscheidung beeinflusst bzw. verändert?
Also, wie schon richtig erwähnt, es spielt sich nicht im Konjunktiv ab. Selbstverständlich spielt am Ende möglicherweise auch in der Entscheidungsfindung ein Bild, das man dann sozusagen sieht, wenn man dann zu dem Spieler hingeht.
Oder wenn er blutet, ne,
zum Beispiel. Habe ich ja erwähnt.
Eine Rolle. Weil, das ist auch klar, also die Glaubwürdigkeit von einem Schiedsrichter, wenn beispielsweise in einer anderen Situation ein hoher Fuß und das ganze Gesicht ist offen von den Stollen und wir sagen dann, es war unabsichtlich und geben nur Geld, dann wird keiner in der Fußballöffentlichkeit den Schiedsrichter verstehen, verständlicherweise, weil als Fußballkonsument, wenn ich mir das Spiel anschaue, würde ich da nicht verstehen. Also insofern, natürlich spielt das mit eine Rolle, heißt jetzt nicht automatisch, dass wir anhand dessen entscheiden, aber selbstverständlich fließt das mit der Entscheidungsfindung, kann das eine Rolle spielen. Also ich bin letztlich auch froh, dass sich der Lukas Dürgic da nicht verletzt hat. Und das soll ja unser aller Ziel sein, sozusagen, dass sich keiner verletzt und dass das Spiel möglichst fair und gerecht runtergeht.
Aber Alfred, verstehst du dann auch Fans, Betreuer, die sagen, ja, da muss dem erst der Haxen abgehaut werden, damit es da rot gibt. Das ist jetzt völlig überspitzt gesagt, aber das ist draußen auch die Meinung von dem einen oder anderen Fan. Geht es nicht auch darum, wenn es dann solch ein Trefferbild gibt, dass man sagt, da setze ich dann auch ein Zeichen, beziehungsweise das gibt dann die Regel schon auch her. Wie gesagt, war keine Absicht von Atanga, aber es hatte schon für das eine oder andere vergleichsweise Vergehen ebenfalls so, oder hat es schon rot gegeben. Wie siehst du diese Diskussion?
Zunächst einmal glaube ich, eines ist unbestritten. Die Gesundheit der Spieler muss immer im Vordergrund stehen. Bei einem Fußballsport mittlerweile, der so dynamisch geworden ist, mit so viel körperlichem Einsatz geführt wird, kommt es dann immer zu solchen Aktionen, die schwierig sind, ja, also zweischneidig. Klarerweise gibt es Situationen, es ist ganz klar, wenn von hinten hineingerutscht wird und du triffst den Wadenbein und so weiter, dann ist ja keine Frage. In dieser Situation war es eben, wie es der Sebastian Giesammer ja schon erwähnt hat, von der Einschätzung her nicht so ganz klar in dieser Hinsicht, und verletzt ist er Gott sei Dank nicht geworden, Grigic. Daher diese ganze Diskussion muss eines berücksichtigen, Fußball ist auch ein Sport mit großen Verletzungsrisiko, ja, weil die Dynamik ist mittlerweile enorm geworden. Daher, dann gilt es eben abzuschätzen, ob das, was geschehen ist, unmittelbar bei der Entscheidungsfindung, dann ja, die eine Richtung nur mehr zulässt oder die andere nur mehr zulässt. Und den Graubereich gibt es allerdings auch. Und der war hier offenbar das Ergebnis der Entscheidungsfindung.
Ja, den Graubereich, den wird es wohl oder übel immer geben. Sebastian, noch kurz zum Linzer Derby zwischen Blau-Weiß und dem LASK. Da sah Paul Menser kurz vor Spielende für ein ähnliches Vergehen, die rote Karte. Wodurch unterscheiden sich für Sie die beiden Szenen? Ich denke vor allem in der Heftigkeit. Und es geht ja dann auch um eine Art Brutalität.
Also ja, es gibt natürlich diese Unterscheidung in den Situationen bei Blau-Weiß Linz, dass der Treffer von Mensah schon deutlich gegen das oder mehr Richtung Schienbein geht, über dem Knöchel ist und halt auch die Heftigkeit dort gegeben ist, weil halt der Treffer dauerhaft auf dem Fuß ist. Also im Gegensatz zu Grigic, wo der Fuß dann eben leicht weggeht, dort halt ein enormes Verletzungsrisiko ist und da Gott sei Dank Harald Lechner die rote Karte gezeigt hat.
Ja. Also, dann wollen wir diese Thematik einmal abschließen, aber haben natürlich noch reichlich Diskussionsstoff. Insgesamt hat es in dieser Saison schon einige Aufreger und auch sehr viel Unverständnis über die Schiedsrichterentscheidungen und auch die des VARs gegeben. Ich zähle da jetzt nicht alle auf, wir können dann später vielleicht noch ins Detail gehen. Warum war der Saisonbeginn, Sebastian, doch von dem einen oder anderen gröberen Fehler gekennzeichnet?
Also, es waren jetzt natürlich schon eine Vielzahl an Situationen, die, würde ich jetzt sagen, schon auch schwierig zu beurteilen waren. Es waren einige Situationen, wo man natürlich im Nachhinein sagen kann, okay, das hätte man auch lösen können oder lösen müssen. Ich glaube gar nicht so sehr, dass man, also wir hinterfragen uns natürlich auch, warum ist jetzt der Saisonstart etwas, ich nenne es jetzt einmal holprig und nicht fehlerfrei. Ich denke, über die Jahre gesehen oder über die letzte Saison hat es solche Situationen immer wieder gegeben, wo Schiedsrichterleistungen in Situationen einfach oder in Phasen der Liga nicht konstant auf hohem Level waren. Gleichzeitig beschäftigt uns das natürlich. Wir arbeiten es auch auf, wir arbeiten es sehr kritisch auf Selbstreflektoren. Wir haben letzte Woche oder vergangene Woche einen Videocall gemeinsam mit allen Beteiligten gehabt, um die Situation auch ein bisschen zu analysieren, auch zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen, an was liegt es? Liegt es an den Vorgaben? Liegt es an uns selbst? Aber ich glaube, es ist jeder Schiedsrichter daran angehalten, sich auf seine eigenen Leistungen zu konzentrieren und wirklich sozusagen sich auch zu sammeln und den Fokus zu finden, dass es Situationen geben wird, wie jetzt beispielsweise eben bei meinem Spiel Rapid oder WRC Rapid, dass ja, wo drüber diskutiert wird, das wird es immer geben. Das hat es vor 30 Jahren schon gegeben, das wird es in 30 Jahren noch geben. Aber ich denke, dass schon viele Entscheidungen dabei waren, die man besser hätte lösen können. Ja. Die Frage, warum das so ist, muss sich wahrscheinlich jeder selber hinterfragen. Also ich kann nur sagen, von meiner Seite oder von unserer Seite, ja, den Schiedsrichtern, wir versuchen dann zu arbeiten. Das ist ja, glaube ich, das, was die Fußballöffentlichkeit ein bisschen, sage ich jetzt mal, kritisch hinterfragt. Gibt es überhaupt Konsequenzen oder die pfeifen jede Woche, wie es wollen und es passiert quasi nichts. Da kann ich nur ganz klar sagen, nein, das stimmt so nicht. Es gibt Konsequenzen, die werden jetzt wahrscheinlich nicht dem normalen Fußballzuschauer auffallen. Ja.
Aber Sie können es ja jetzt verraten. Hier.
Also grundsätzlich werde ich jetzt keine Aussagen zu irgendwelchen Beurteilungen oder Bestrafungen sozusagen treffen. Es ist so, dass die Leute, die sich mit dem beschäftigen, die betroffenen Schiedsrichter natürlich sicherlich auch kontaktieren werden. Jeder weiß, dass Fehler für uns auch Konsequenzen haben. Es wird nicht so sein, dass da ständig die Tagesordnung übergangen wird. Und wenn wer schwerwiegende Fehler macht und schwerwiegende Fehler sozusagen nicht erkennt, dann wird das entsprechende Konsequenzen haben. Und wird sich auch jetzt bei einer Mannschaft der Trainer nicht vor die Presse stellen und sagen, okay, der Spieler hat jetzt einen Elfmeter verschossen und dafür spielt er nächste Woche nicht. Und vielleicht wird es bei uns auch sein, da wird jetzt auch keiner hinstellen und sagen, okay, der Schiedsrichter A hat schlechte Leistung gebracht und wird die kommenden Wochen auch nicht mehr besetzt werden.
Alfred, früher soll es diese Trainer noch gegeben haben, die sich dann hingestellt haben und gesagt haben, der ist schuld an der Niederlage, der spielt beim nächsten Mal nicht mehr. Aber ist dann auch schon eine Zeit lang her, oder?
Ja, man muss einmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, glaube ich. Das mache ich jetzt. Der Sebastian wird mich korrigieren, wenn ich einen Unsinn sage. Also, wenn man einen Check machen sollte, quasi, hat man ja schon laut Protokoll des IFAB eine schwerwiegende Fehlentscheidung getroffen, weil sonst würde sich ja der VAR gar nicht
einmengen. Oder der Schiedsrichter hat es nicht wahrgenommen. Diese Möglichkeit gibt es ja auch.
Ja, in den meisten Fällen ist es aber so, dass das als Fehlentscheidung interpretiert wird. So, das heißt als erste Konsequenz, ein Schulnotensystem von 1 bis 5, man bekommt schon einmal 2,5. Also zwischen gut und befriedigend. Sollte es dann der Fall sein, dass man so wie es am Wochenende beim Sebastian, der Schiedsrichter nach dem Online-Review sozusagen bei seiner Entscheidung bleibt und dann weitergespielt wird, aber im Nachhinein eben das Protokoll, das VAR-Protokoll ausweist, dass man einen Fehler begangen hat dann in der Entscheidungsfindung, dann hat man noch einmal 2,5 dazu, das heißt die Note 5. Note 5 ist natürlich ein Drama. Das hat durchaus interne Konsequenzen und deshalb sind die Schiedsrichter auch immer sehr, sehr erpicht darauf, dass man da gar nicht jetzt, sage ich mal, rausgehen sollte und dann vielleicht dann noch einen zweiten Fehler in einer einzigen Situation macht, der eine schlechte Bewertung nach sich zieht, obwohl man vielleicht 90 Minuten eine perfekte Leistung abgeboten hat. Also dieses Bewertungssystem ist für die Fisch.
Ja, es hat jetzt noch keinen Eingriff von VAR Gieshammer gegeben. Ich gebe Ihnen jetzt trotzdem die Möglichkeit, sich da einzuschalten.
Ja, also der Alfred hat natürlich recht. Es gibt bei uns einen Bewertungskatalog, der sozusagen die Leistungen in verschiedenste Bereiche sozusagen teilt. Da gibt's jetzt, kann man jetzt ins Detail gehen, wenn ein Schiedsrichter eine gelbe Karte nicht gibt oder übersieht oder eine gelbe Karte zu viel gibt, die eigentlich keine war, gibt es einen entsprechenden Punkteabzug. Da gibt es jetzt Punkteabzüge auf der Gesamtskala, wo man sagt, das ist in einem erwarteten Bereich, das ist eine gute Note. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wie jetzt bei einem Anfield-Video, wo grundsätzlich, und da muss ich dem Alfred widersprechen, ein Anfield-Review bedeutet nicht automatisch einen Punkteabzug, sondern im Vordergrund für die Schiedsrichter steht die richtige Entscheidung. Und es gibt jetzt Situationen, jetzt nehme ich das Beispiel vom Harald Lechner her, wenn der Harald Lechner am Wochenende dort die rote Karte nicht gegeben hätte und er wäre zum On-Field-Review gegangen und hätte sich dann für die rote Karte entschieden, dann hätte er wie der Alfred sagt, richtig, einen Punktzahl, einen Punkteabzug bekommen. Aber es gibt quasi eine Zweitnote dort dahinter. Also man sagt, ohne diesen schwerwiegenden Fehler, wie wir das nennen, wäre die Note sehr gut gewesen beispielsweise. So, wenn jetzt in dieser Situation, bleiben wir bei dem Szenario, der Schiedsrichter die rote Karte dennoch nicht gibt und am Ende des Tages die korrekte Auflösung oder die richtige Entscheidung die rote Karte ist, dann hat der Schiedsrichter, und das wird auch jeder verstehen, jetzt hat er es einmal am Spielfeld nicht richtig beurteilt und im zweiten Schritt hat er es dann vor dem Monitor bei der zweiten Chance immer noch nicht richtig beurteilt. Na, dann ist es wie in der, ich sage jetzt mal, in der Schule, bleiben wir da dabei, jetzt hat er es während dem Jahr schon nicht richtig gelernt und hat bei der Wiederholung auch noch nicht die richtige Entscheidung getroffen, dann wird er die Note 5 bekommen, um im Schulnotensystem zu bleiben. Aber, und das ist, glaube ich, schon sehr entscheidend, es gibt natürlich Fehler, die zwar sozusagen auch schwerwiegende Fehler sind, beispielsweise wenn der Schiedsrichter einen Strafstoß gibt und das Foul war eigentlich 30 Zentimeter außerhalb vom 16er, dann ist es zwar eine faktische Entscheidung, die vom VAR korrigiert wird, aber logischerweise wird jeder in der normalen Dynamik sagen, okay, das Foul mag zwar kurz außerhalb gewesen sein, der Schiedsrichter hat während des laufenden Spiels innerhalb erkannt, was kein großes Problem ist, für das gibt es den VAR und der Schiedsrichter wird korrigiert. Jetzt kriegt er die Schulnote 2,5, um in dem Thema zu bleiben, und hat aber deswegen trotzdem, also es wird zwischen den Fehlern unterschieden, das möchte ich damit sagen. Dieser Fehler, der kann passieren, es kann auch passieren, dass man mal einen Elfmeter übersieht, für das gibt es das Medium, am Ende des Tages ist es wichtig, die richtige Entscheidung für den Vorteil.
Aber das hat sich erst im Laufe der Jahre jetzt so entwickelt. Am Beginn war es so, dass ein Eingriff des VAR automatisch als Fehler gesehen wurde. Ich glaube, da war der Alfred noch auf diesem Stand.
Ja, genau. Also beispielsweise, ich weiß jetzt noch nicht, was für eine Beobachter, also was der Beobachter in dieser Causa jetzt bei mir quasi beurteilt hat. Aber Fakt ist, wenn der Beobachter der Meinung ist, dass die Entscheidung von mir korrekt war, trotzdem ich vor dem Monitor war, heißt es nicht automatisch, dass ich in dem Fall einen schwerwiegenden Fehler habe. Sondern ja, noch einmal, die Entscheidung steht im Vordergrund.
Es soll ja auch im Sinne des Fußballs sein. Und genau, es ist ja ein Team eigentlich. Ne? Und egal, ob das jetzt jemand vom Monitor ist oder auf dem Spielfeld oder am Spielfeldrand. Also ich finde, das ist ja auch spät, aber doch dann trotzdem der richtige Zugang. Aber wenn wir schon über den VAR auch da gesprochen haben, die Frage ist ja für mich auch, hast du schon angesprochen, Sebastian, im Sinne von, es ist manchmal zwar ein einfacher Sport, aber er wird ja auch durch diese technischen Hilfsmittel, man hat das Gefühl, manchmal auch komplizierter. Wie ist es, nachdem du beide Funktionen wahrnimmst, wie ist es eigentlich für einen Schiedsrichter auf dem Spielfeld? Ist der Videoschiedsrichter wirklich eine Art Fallschirm oder ist es nicht manchmal auch, ich will nicht sagen, ein Druck, beziehungsweise manchmal auch ein bisschen ein Ärgernis, wenn man das Gefühl hat, man ist da richtig in der Entscheidung und dann kommt da von draußen ständig irgendwie, ich muss jetzt das nochmal anschauen gehen. Ist das nicht auch manchmal, auch, ich will nicht sagen, gerade förderlich?
Also ich glaube, da kann man, also kann ich halt nur für mich sprechen, ich sehe es jetzt schon als Fallschirm oder als Backup, dass man sagt, wenn ich einmal irgendwo komplett daneben liege, habe ich die Möglichkeit, mir die Situation nochmal anzuschauen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass für den einen oder anderen jungen Schiedsrichter, der jetzt vielleicht noch nicht 50, 60, 100 Bundesligaspiele hat, sondern vielleicht erst 3, 4, 5, der vielleicht in der Hinsicht ein bisschen, naja, ich sage jetzt einfach, ein bisschen nervöser ist und sagt, okay, hoffentlich hat es halt nichts, hoffentlich passiert mir da halt nichts, und der dann dem vielleicht ein bisschen mehr Druck aufliegt. Ich sage jetzt für mich am Ende des Tages nochmal, und ich glaube, das müssen wir als Schiedsrichter uns vor Augen führen, und dann ist jeder Einzelne gefragt. Es geht nicht um uns, es geht um den Fußball oder es geht um die richtige Entscheidung. Und dass selbst da dann natürlich noch Fehler passieren können oder, soll jetzt eine falsche Entscheidung getroffen werden, ich glaube, das sollte sich jetzt in der Zwischenzeit auch schon in Österreich sozusagen herumgesprochen haben, dass halt am Ende des Tages auch nur ein einzelner Mensch dahinter steht, der eine Entscheidung treffen muss. Manuel Schüttengruber, überhaupt kein Vorwurf in der Sache. Für ihn war es mehr eine rote Karte, deswegen hat er mir rausgeholt. Am Ende muss ich die Entscheidung treffen, wie da auch der Thomas Silberberg gesagt hat, und ob die Entscheidung dann richtig oder falsch ist, obliegt er dann mir, beziehungsweise dann dem jeweiligen Beobachter oder dem technischen Direktor, der dann die Entscheidungen aufarbeitet.
Ja, aber das führt uns jetzt tatsächlich zu einer Szene, die im Spiel Austria Klagenfurt gegen den SK Rapid stattgefunden hat. Junger Schiedsrichter, Druck, Anes Dalic. Es gibt den Zweikampf Mara mit Dursun. Und für manch einen ist das gar kein Foul. Gut, Anes Dalic entscheidet auf Foulspiel von Mara. Der Ball ging weg vom gegnerischen Tor. Es gibt den On-Field-Review, beziehungsweise die Empfehlung von dem VAR namens, wissen Sie es noch, Sebastian? Es waren Sie, natürlich.
Ja, das war ich, ja, richtig.
Ja, genau. So, und dann geht Anes Dalic raus, wirkt, ich möchte nicht sagen verunsichert, aber natürlich junger Schiedsrichter, und entscheidet plötzlich auf Rot für Thorsten Mara. Ich habe mich wirklich mit sehr vielen Experten und auch Spielern, Trainern unterhalten. Es kann wirklich tatsächlich niemand nachvollziehen. Dann kommt die offizielle Meldung des VAR und da steht dann drinnen, korrekte Entscheidung, Rot für Thorsten Mara. Wo ist dann bitte hier das Fingerspitzengefühl? Andere Frage, wollen wir dann solche roten Karten haben und dann beharrt der VAR auch noch auf die Entscheidung?
Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Zum einen beharrt Gott sei Dank nicht der VAR auf die Entscheidung, sondern...
Nein, Entschuldigung, der Rückblick, das habe ich damit gemeint.
Ich habe es schon verstanden. Aber ich glaube, grundsätzlich geht es darum, die Entscheidung... ich war der VAR in der Situation und ich muss sagen, ich habe die Situation im Live-Bild quasi gesehen und habe mir gedacht, na okay, also wenn es ein Foul ist, dann muss ich mir als VAR die Frage stellen, ist es eine Torschussverhinderung oder nicht? So, und da wird man vielleicht den Ablauf dann ein bisschen...
Eine klare,
offensichtliche Torschance. Und da gibt es ja verschiedenste Kriterien im Regelwerk und diese Kriterien muss ich quasi in meinem Check abarbeiten. Und wenn quasi alle Kriterien, die da sozusagen vorgegeben sind, Zug Richtung Tor, Ballbesitz, Unmittelbarkeit, dass er eine hundertprozentige vorfinden kann, erfüllt sind, und der Schiedsrichter gibt Gelb, dann berechtigt, oder dann ist die Vorgabe nach dem IFAB-Protokoll, den Schiedsrichter einen Ausfallgriff zu empfehlen. So. Natürlich, und da kann ich auch die Experten oder die Fußballöffentlichkeit verstehen, besteht natürlich die berechtigte Diskussion. Wir wissen ja nicht einerseits, ob der hundertprozentig ein Tor geschossen hat und das, was du jetzt auch gesagt hast, Otto, ist es überhaupt ein Foul? Und diese Entscheidung letztlich muss wieder der Schiedsrichter treffen. Also, ich verstehe schon, wir haben quasi eine gewisse Linie, die vorgegeben wird, die wir ja auch alle wollten.
Entschuldigung, ganz kurz die Nachfrage. Bei Atanga hätte sich der VAR nicht melden sollen und hier muss er sich melden. Also irgendwie ist das doch nicht in Einklang zu bekommen.
Naja, ich glaube, das Thema ist halt einfach das, dass es gibt Situationen, wo ein gewisser Graubereich unter Anführungsstrichen vorgegeben ist und es gibt Situationen, wo unsere Richtlinien aktuell, insbesondere bei der Torschussverhinderung, sage jetzt einmal, sehr eng gezurrt sind. Nämlich die Vorgabe, wenn diese Kriterien erfüllt sind, wollen wir eine rote Karte. Oder so ist unsere Vorgabe. Und die Schiedsrichter müssen diese Vorgabe halt umsetzen. Ich verstehe, dass da immer wieder Diskussionen geben wird, weil vielleicht die Vorgaben dem einen oder anderen zu streng, unter Anführungsstrichen, sind. Aber letztlich sage jetzt einmal, der Rahmen ist da, ich habe mich gemeldet und Anes Dalic ist freigestanden, letztlich auch bei seiner Entscheidung zu bleiben. Nur mal, ich verstehe die Diskussionen dort oder da, aber die wird es auch in Zukunft geben, auch mit vielen anderen Hilfsmitteln.
Nein, die wird es geben. Fußball ist ein Fehlersport bei Spielern, Trainern und natürlich auch bei Schiedsrichtern. Aber auch was
mich zusammenhängt.
Aber angeblich auch, ja. Was es in dem Zusammenhang mich vor allem interessiert ist, und zwar, deswegen würde ich da gerne auch die Meinung vom Alfred hören, ist, ich finde, und das sind genauso Entscheidungen, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, also auf diese Situation, sondern allgemein. Es gibt eben so viele Situationen mittlerweile, oder zumindest in dieser Situation, Handspiel, Absicht oder nicht, entsteht dann plötzlich abseits, Austria gegen Wolfsberg, um ein Beispiel zu nehmen, wo ein Tor fällt. Oder eben diese Geschichte mit dem Torraub. Ist es eigentlich ein Torraum, wenn der Ball Richtung Cornerpfanne geht? Und ich glaube, das ist auch das, was der Otto da jetzt auch gemeint hat. Und das haben aber viele gemeint. Und zwar vor allem auch Spieler, ehemalige Spieler, Trainer oder eben Experten. Und der Alfred war eben Spieler und Trainer. Und mein Zugang ist,
dieser Experte.
Ich würde eben den Alfred da auch gern hören und wie er das sieht, ob man nicht da vielleicht auch versuchen sollte, die Schiedsrichter, die ganz wichtig sind, damit es diesen Sport auch gibt, einzubinden, um auch das Verständnis zu haben, wie eben Spieler, ehemalige Spieler diese Szenen sehen. Denn ich glaube, da können auch die Schiedsrichter was lernen und nicht nur quasi regulativ und das muss ich jetzt da so anwenden, sondern es ist eben ein Graubereich und ich glaube, Alfred, korrigiere mich, aber wäre es nicht ganz wichtig, dass eben auch dieses Verständnis da ist, dass es Aktionen gibt, die sind kein Foul, das ist zwar Kontakt oder die sind eben kein Torraub, weil der Ball vielleicht nie und nimmer Richtung Tor gehen wird mit dem Spiel.
Ja, ich habe diese Antwort schon einmal, die du jetzt von mir forderst, ja gebracht. Zwar insofern, dass ich der Auffassung bin, zum einen sind die Schiedsrichter dafür da und auch die VAR natürlich, das reine Regelwerk umzusetzen. Wie du aber schon erwähnst, ist das reine Regelwerk immer auch eine Einschätzungsfrage. Das heißt, die Schiedsrichter haben ja ihre Beurteilungen dann sozusagen in einem gewissen Bereich, wo sie eben so oder so entscheiden können. Daher, wenn ein VAR also auf Szenen schaut und so wie es der Sebastian gesagt hat, er hat den Eindruck, dass das Verhinderung einer klaren Torchance war und dann meldet er sich etc. etc. und dann ist das das eine. Wenn gleichzeitig jedoch Spieler, Trainer oder andere, die zwar jetzt keine ausgebildeten Schiedsrichter sind, aber selber in diesem Geschäft, im Sport lange tätig waren und so weiter, bei ihm im Studio, also in diesem VAR-Keller, wie es so schön heißt, gesessen wären, dann hätte jeder Einzelne, da kann ich dir jetzt hundertprozentig sagen, dass das der Fall ist, gesagt, Sebastian, nein, das ist keine rote Karte, das ist keine Verhinderung einer Torchance, einer klaren. Das heißt, was ich meine ist, vielleicht sollte man hier auch in Zukunft andenken, die Verbindung zwischen Spielern, Trainern, anderen Leuten, die im Fußball tätig sind und den Schiedsrichtern noch zu intensivieren, zu verbessern, indem man sich vielleicht auch einigt, dass man sozusagen externe Beobachter einlädt zu jedem Spiel in diesen Keller, die dann sagen, na, aus meiner Sicht, na, ich habe selber 20 Jahre Profi gespielt und so weiter, das würde ich nicht so sehen. Also das wäre durchaus eine Variante, wo man hier noch vielleicht nachlegen könnte, um nicht nur die reine Lehre durchzusetzen, die eben der VAR zu vertreten hat, sondern auch noch die Nebengeräusche, die aus Spieler-, Trainererfahrungen etc. stammen.
Ja. Praxisbezogener,
ganz einfach. Genau, praxisbezogener. Das meine ich damit.
Ja. Da bin ich sehr gespannt auf die Meinung von Sebastian Giesamer dazu und möchte noch hinzufügen, Martin Stranzl, wir kennen ihn alle, ehemaliger Nationalteamspieler, war bei uns im Podcast zu Gast im Zuge der Europameisterschaft und der hat gemeint, er würde es begrüßen, wenn die Schiedsrichter immer wieder auch beim Training der Mannschaften dabei wären und hier sozusagen ein Austausch stattfindet. Und das kann ja dann umso praxisbezogener sein. Wie würden Sie dieses Beispiel, beziehungsweise was halten Sie von diesem Beispiel, Sebastian, und auch vorhin die Ausführungen von Alfred Tater? Was ist Ihre Meinung dazu?
Also vielleicht einmal zu dem Thema, was der Martin Stranzl da vorgeschlagen hat. Ich glaube, wir Schiedsrichter sind gut beraten, wenn wir möglichst offen mit diesem Thema umgehen. Ich glaube, von unserer Seite bis dato, korrigiert es, wenn es anders ist, sind die Türen immer offen gestanden, wenn wir wenn es zu Diskussionen kam, wenn es Fragen gab, wenn es um einen offenen Diskurs geht. Ich glaube eher, so ist zumindest meine Wahrnehmung, dass das bis dato eher von der anderen Seite als, ich sage jetzt einmal nicht notwendig oder vielleicht auch ein bisschen mit einem zwinkernden Auge so quasi, naja, dann halt die Schiedsrichter, lassen wir das aber auch mal so stehen und wird schon nächste Woche wieder passen. Das ist das eine. Das andere, was der Albert angesprochen hat, bin voll bei ihm, dass es Ziel gibt, sozusagen auch den Blick von außen auf unsere Materie zu werfen. Denn natürlich, wir verzetteln uns dort oder da, das ist jetzt, da glaube ich, kann man ganz offen und ehrlich sein und transparent. Wir gehen ab und zu wirklich nur nach Punkt und Beistritt und sagen, okay, das gibt das Regulativ oder die Spielregeln her und wir sind dazu da, die Spielregeln umzusetzen. Natürlich, und das möchte ich dazu Bedenken geben, ist es halt jetzt für uns auch nicht immer so einfach, weil der Schiedsrichter in der Natur, eben aus der Natur der Sache raus ein gerechtes Spiel leiten soll. Und jetzt nochmal, jetzt kann ich zwar sagen, okay, das eine ist für den einen ist es ein grobes Foulspiel und wir wollen eine rote Karte. Für den anderen hingegen, der sagt, naja, aber darf man nicht das sein, der steigt dann vielleicht irgendwo nur auf dem Vorfuß und ihr sagt, das ist ein brutales Spiel. Also es hat, wie ich es mache, wird es für den einen oder für den anderen eben nicht passen. Trotzdem, das möchte ich schon nochmal wiederholen und nur einmal herausstreichen, wir sind grundsätzlich offen und ich würde es auch begrüßen und mache vielleicht eine kleine Überleitung zu einem nicht allzu lang oder vergangenen Interview von Trainer Scheidlehner von Blau-Weiß Linz, den ich sehr schätze als Mensch und auch als Trainer, glaube ich, kann ich an der Stelle nur sagen. Aber wenn jemand sagt, dass wir nicht geschult oder zu wenig geschult werden, aus dem Kontext jetzt, das ist Interview oder das Zitat war jetzt nicht 1:1 so, aber es ist an der Zeit, dass wir geschult werden, glaube ich, sowas, dann kann ich nur sagen, ich würde ihn gerne einladen. Wir haben im Oktober die nächste Zusammenkunft in Salzburg bei einem Kurs. Und dann kann man sagen, wo der Schuh sozusagen auf deren Seite, jener Seite vielleicht ein wenig zwickt und wo wir vielleicht ein bisschen Probleme haben mit Spielern, mit Trainern, mit Spielweisen, ganz egal. Also ich glaube, wir sind offen und die Türen stehen allen Trainern, Funktionären offen zum konstruktiven Gespräch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das Gespräch auf Augenhöhe, respektvoll. Persönlich muss ich sagen, habe ich das Interview jetzt nicht besonders elegant gefunden vom Herrn Scheidlehner, weil ich ihn als Mensch eigentlich anders kenne und auch als Trainer anders wahrnehme. Aber ich verstehe natürlich, dass es in einer Emotion und vielleicht und in einer Drucksituation so entstehen kann. Aber wir sind offen, wir sind bereit.
Ja, aber das ist schon richtig. Jetzt aufeinander zugehen müssen beide Seiten, das kann ich nur unterstreichen. So wie man es manchmal vielleicht vom Schiedsrichterwesen an sich auch etwas einfordert, gilt das natürlich vor allem auch für die andere Seite. Und das ist schon eine spezielle Geschichte. In Österreich und in Deutschland hat man schon den Eindruck, dass die Kritik, und sei es von, ich weiß nicht, gefühlt 100 Entscheidungen beim Spiel oder so ein 70 sind 68 richtig und die zwei, die nicht möglicherweise richtig sind oder vielleicht sogar eine davon absolut nicht richtig ist, wenn man so im Nachgang dann anders bewertet, das sind dann die Themen. Alles andere zählt nicht. Ne? Und da ist es in Österreich, also du spürst das in Italien oder in Spanien, aber vor allem auch auf der Insel, der Respekt von den Beteiligten gegenüber dem Schiedsrichterteam ist ein völlig anderer. Ja? Und auch teilweise von den Zusehern. Also, dass nicht automatisch einmal prinzipiell der Schiedsrichter schuld ist. Ja? Diesen Zugang, den gibt es leider, das ist irgendwie sehr tief drinnen und das wird natürlich durch solche Aussagen von Trainern, Spielern, natürlich dann auch noch befördert. Insofern kann ich nur unterstreichen, was der Sebastian Giesemann sagt, es muss einerseits der Zugang sein von den Beteiligten, aktiv beteiligten Spielern und Trainern und Vereinen und natürlich umgekehrt muss auch die Bereitschaft eben vorhanden sein von den Schiedsrichtern, dass man sich gegenseitig unterstützt, denn letztlich sind wir alle in einem Boot und ich glaube, das muss doch möglich sein, dass man genau die Dinge, wo gibt es ein Problem, wo seht ihr das anders und wie können wir vielleicht da auch, weil am Ende des Tages wollt ihr ja Fußballspiel leiten und nach Hause fahren. So einfach ist es. Ne?
Ja, so einfach ist es und wir können auch sagen, es geht nur gemeinsam. Noch ganz kurz zu Blau-Weiß Linz. Da gab es ja eben Rot für Fabio Strauß, den Innenverteidiger, in Klagenfurt. Dort verloren dann die Linzer mit 1:3. Ich glaube, im Zuge dessen war dann auch dieses Interview von Gerald Scheiblener, bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr ganz sicher. Fabio Strauß wurde zum Beispiel dann nicht gesperrt oder die Sperre wurde rückwirkend zurückgenommen vom Strafsenat und die Wiener Austria hat dahingehend sogar per Statement die Hilfe angeboten nach diesem 1:1 der Wiener in Altach. Da gab es ja ein Statement des VAR, dass da ein Handspiel war und es gab keine klaren Bilder. Hat die Austria nicht ganz verstanden, wie viele andere auch übrigens. Also um es kurz zu machen, es geht nur gemeinsam und natürlich gibt es auch Verbesserungspotenzial auf beiden Seiten. Sebastian, weil wir das jetzt von Martin schon gehört haben, international, Sie sind FIFA-Schiedsrichter, waren während der Ligapause auf Zypern im Einsatz bei der Nations League, leiteten das 4:0 des Kosovo. Die Mannschaft von Franco Foda setzte sich also auf Zypern klar und deutlich durch. Wo steht der österreichische Schiedsrichter, sage ich jetzt einmal, im internationalen Vergleich? Was sind da Ihre Erfahrungen, auch von Spielerseite, von Trainer- und Funktionärseite, was den Respekt, den Umgang miteinander betrifft?
Also ich kann dazu nur sagen, die österreichischen Schiedsrichter, ich war jetzt mit Julian Weinberger beim diesjährigen Sommer-Elite-Kurs, wo die ganzen Kategorie 1 Schiedsrichter und Elite-Schiedsrichter, die auch bei der Europameisterschaft mit dabei waren, eingeladen in Genf. Wir haben dort 3 Tage ein Seminar oder einen Kurs abgehalten mit allen möglichen Testungen, Fitness-Test, Regeltest, Videotestungen und ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken. Also Das ist ähnlich wie im Fußball. Der Österreich hat so ein bisschen diese Mentalität, naja, die anderen sind eigentlich eh alle viel besser. Ich glaube, wenn man das Nationalteam anschaut, wir können uns durchwegs zeigen in Europa. Und ich würde auch sagen, als Schiedsrichter, wir können uns zeigen in Europa. Es ist angesprochen worden, wir haben, also ich habe das Spiel geleitet jetzt der Nations League Zypern-Kosovo. Letztlich ist es dort so, die UEFA besetzt die Schiedsrichter. Wir müssen die wenigen Spiele, wie auch andere Nationen, die Spiele, die wir bekommen, müssen wir leiten. Und der Respekt und der Umgang, und das werden wir die internationalen Mannschaften oder die Mannschaften, die international vertreten sind von Österreich, bestätigen. Man hat im internationalen Bereich weniger mit den Trainern, mit den Funktionären zu tun. Man hat weniger mit den Spielern zu tun. Wir bereiten uns vor. Es ist ganz was anderes wie der Liga-Alltag. Wo ich genau die Spieler weiß, wer soll jetzt für mich möglicherweise wichtig ist als Schiedsrichter in der Kommunikation, welche Trainer vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt einmal, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bedürfen oder eben weniger. Im internationalen Vergleich, da kennt man die Spieler großteils nicht so. Man kennt sehr wohl natürlich die Mannschaften. Und nochmal, ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken. Es stehen jetzt dann die ersten Gruppenphasenspiele an, wo wir dann auch wieder so wo ich ausgehe, in Einsatz sind. Und ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Es wird ja schon seit langem gefordert, sozusagen. Österreich braucht wieder einen Schiedsrichter in der Champions League. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würden es wahrscheinlich andere Nationen wie, weiß ich nicht, Lettland oder San Marino auch machen, ja. Aber nur einmal, wir arbeiten dran und ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Ja, ich glaube, dass, Entschuldige, ja, ich muss kurz sagen. Ich glaube, dass das hier auch ein wichtiger Aspekt ist, was Sebastian sagt. Der interne, sozusagen die interne Präsenz in der Liga zu pfeifen, hat andere, vor allem auch psychologische Auswirkungen. Ich nenne ein Beispiel. Sebastian hat das Cupfinale geleitet, Rapid gegen Sturm Graz. Damals war ja von Rapid sehr stark beklagt, ein Foulspiel an den Verteidiger Querfeld bei einem Treffer. Und das geschieht jetzt wieder mit dem Spiel gegen den WRC, glaube ich, war das jetzt, mit dem Foulspiel an Grgic. Das heißt, man kommt ja immer wieder auf diese Mannschaften, wo man vorher Entscheidungen getroffen hat, die vielleicht die eine Mannschaft nicht so gut bewertet hat oder sogar angefressen waren, siehe Jonas Auer, der sogar eine Anfrage schickt. Deshalb,
daher, ich glaube, er ist nicht der Einzige. Nein. Das kam auf Social Media, dass es nicht falsch rüberkommt. Auf Social Media können Interessierte uns Fragen stellen und wir leiten die dann weiter. Und
ist ja eh okay. Ja, ist ja kein Problem.
Also er hat es nicht extra an mich geschickt, nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Ja.
Nein, ich will ja nur auf etwas hinaus. Schiedsrichter in Österreich werden ja von allen Teams auch bewertet und dann sagen die einen, pfeift schon wieder dieser Gieshammer uns, wenn es Rapid betrifft. Das heißt, das ist ein wesentlicher Unterschied zum Internationalen. Das heißt, innerhalb des Liga-Alltags sind die Schiris extrem gefordert, psychologisch auch, weil die müssen in solche Spiele dann hineingehen, ohne diesen Rucksack, den vielleicht der Verein mitträgt noch, den er jetzt wieder zu pfeifen hat. Also ehrlich, der Schiedsrichter mittlerweile ist in einer Lage von allen Seiten extrem beobachtet, extrem bewertet, aber das schwächste Glied.
Ja. Ich wollte nur noch ergänzen, natürlich kann man sagen, Es dauert, weil der Sebastian Giesemann sagt, wir warten alle auf einen Champions League-Schiedsrichter. Logischerweise, ich sage einmal, vor 10 Jahren hätte man auch sagen können, es ist schwierig, weil absolute Top-Nationen Top-Schiedsrichter hatten und die dann auch bewiesen haben, auf allerhöchstem Niveau, dass sie eben eine außerordentliche Leistung imstande sind, auch tatsächlich abzurufen. Aber wenn ich mir diese Woche die Champions League den Auftakt anschaue in der Ligaphase, dann sehe ich, es leitet ein Bosnier ein Champions League-Spiel, ein Bulgare, ein Litauer, ein Slowenier, gut, die Slowenien haben immer schon einen Vorteil gehabt, ein Schwede, zwei Norweger, einer davon im Übrigen heute Dienstag Milan gegen Liverpool, ein Schotte, und jetzt könnte ich sagen, fußballerisch ist unsere Liga, ist das Nationalteam über all diese Nationen zu stellen. Und deswegen, glaube ich, liegt es nicht nur am Sportpolitischen, das wollte ich sagen, weil das ist natürlich auch ein Grund, warum vieles in den 20 Jahren nicht so funktioniert hat, wie es hätte vielleicht funktionieren müssen, seit dem Abgang von Plautz, der auf dem höchsten Niveau gepfiffen hat. Aber es liegt wohl auch an anderen Themen, oder? Sonst wäre es ja nicht möglich. dass die alle dabei sind. Ja,
natürlich. Also man muss ganz zweifelsfrei sagen, am Ende des Tages müsste man die Spiele selbst leiten dort. Also sprich, wenn ich ein Conference League-Spiel oder ein Europa League-Spiel in der Gruppenphase habe oder in der Liga-Phase jetzt, dann hilft mir auch keiner, sozusagen dort das Spiel zu leiten, sondern die Leistung zu erbringen, ist meine einzige Aufgabe. Und ich sage, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir haben im Frühjahr, oder ich durfte im Frühjahr, zwei Top-Testspiele leiten, mit England gegen Belgien und Italien gegen Türkei. Und ich denke, wir haben beide Spiele, ich sage jetzt zur Zufriedenheit aller sozusagen, über die Bühne gebracht. Und deswegen sage ich, es ist nur so, wir müssen uns nicht verstecken, aber man kann jetzt, glaube ich, auch nicht erwarten, dass innerhalb von wenigen Monaten oder in innerhalb von wenigen, ja, in einer kurzen Zeit sich sozusagen das ganze Schiedsrichterwesen verändert. Es bedarf auch eines gewissen Prozesses, in dem wir uns halt jetzt befinden gerade. Und ich glaube, grundsätzlich ist das Schiedsrichterwesen in Österreich aktuell, auch wenn es jetzt von außen vielleicht nicht so direkt wahrgenommen wird, schon in einem Umbruch. Also wir haben Schiedsrichter auf internationaler Ebene, die jetzt doch schon in Alter gekommen sind oder in einem Alter sind, wo man dann vielleicht schon ein bisschen aufhören denkt. Gleichzeitig hat man viele Schiedsrichter, die jung sind, auch in der Liga, die teilweise gute Leistungen bringen, die man sozusagen jetzt halt auch ein bisschen heranführen muss. Und ja, noch einmal im internationalen Vergleich würde ich sagen, wir sind auf einem guten Weg. Es bedarf noch ein wenig Zeit, aber ich gehe davon aus, dass man, wenn wir die Leistungen so fortführen können, in naher Zukunft über mehr sprechen können.
Ja, und der Technical Director, Viktor Kasai, befindet sich derzeit in seinem zweiten Amtsjahr. Dazu werden ja beziehungsweise 14 Elite-Schiedsrichter, denen wurde mittlerweile ein eigener Mentor zur Seite gestellt. Europaweit, glaube ich, ist das sogar ein einzigartiges Programm, klar unter der Leitung der FIFA gab es das, aber von einem Nationalverband noch nicht. Was können Sie uns da noch kurz dazu sagen, Sebastian? Und vielleicht auch noch den ein oder anderen Ausblick. Im Kurier gab es einen Artikel, dass ein Konzept vorgelegt werden soll ab der nächsten Saison, so für semiprofessionelles Schiedsrichtertum, praktisch, dass da ein Schiedsrichter ein Fixum für die erste und zweite Liga bekommt. Ist das so angedacht? Was wissen Sie dazu und dürfen Sie uns verraten?
Ja. Ich dürfte es wahrscheinlich verraten, wenn ich dazu etwas wüsste. Ich meine, dass das Thema Semiprofessionalisierung oder generell Professionalisierung des Schiedsrichterwesens ein großes Thema war, das ist ja jetzt nicht erst seit gestern, sondern das diskutieren wir ja in der Fußballöffentlichkeit immer wieder. Wenn man sich natürlich jetzt im Vergleich auch da wieder zu den internationalen Schiedsrichtern einen Vergleich zieht, muss man sagen, es gibt kaum mehr Länder oder Nationen, wo zumindest nicht ein semi-professionelles Anstellungsverhältnis von den Schiedsrichtern bei der Liga oder bei dem jeweiligen Verband da ist. Österreich ist da, das kann man jetzt gut oder schlecht heißen, da gibt es für und wieder, einer der wenigen Länder, die das noch nicht haben. Das wird man abwarten. Wenn da jetzt ein Konzept vorgelegt wird, dann wird es jeder Schiedsrichter sich wahrscheinlich anschauen müssen. Es wird auch nicht alle Schiedsrichter, könnte ich mir vorstellen, treffen. Dazu sind die Vereine notwendig. Die Vereine werden auch wahrscheinlich Geld dazu in die Hand nehmen müssen oder wollen. Ist die Frage, wollen das dann die Vereine wieder? Auf der einen Seite steht man dann dort oder da in der Kritik, aber verstehe die Vereine natürlich auch, die sagen, gut, bevor wir jetzt da wieder zusätzlich Geld in das Schiedsrichterwesen hineingeben, dann holen wir vielleicht dort oder da lieber einen anderen Spieler. Da muss man dann ein bisschen abwägen und dann muss man vielleicht auch mit den ein oder anderen Aussagen ein bisschen sensibler umgehen. Was das Mentoring-Programm betrifft, kann ich nur sagen, es ist da versucht worden, durch den technischen Direktor Viktor Kasai ein Konzept zu erarbeiten, gemeinsam mit den Beteiligten, um eine bestmögliche Weiterentwicklung der Schiedsrichter voranzutreiben, eine Unterstützung für die Schiedsrichter zu bereiten. Und ein Konzept, das es in Europa eben so in dieser Form noch nicht gibt. Es gibt es auf UEFA-Ebene im Rahmen eines Talenteprogramms, wo ja ich vor 2 Jahren teilnehmen durfte und jetzt vergangenes Jahr auch der Petro Schutirka einen Mentor hatte. Und dieses System wurde ein wenig aufgegriffen und für Österreich versucht, erstmalig umzusetzen. Ich glaube, da sieht man auch, dass wir bereit sind an einer Weiterentwicklungsarbeit. Wir können uns nicht ausruhen auf dem, was letzte Woche war. Letzte Woche interessiert keinen mehr. Wir müssen schauen, dass die Spiele am Wochenende, die jetzt bevorstehen, von uns bestmöglich geleitet werden. Und dazu ist es halt sinnvoll, wenn man sozusagen einen Individualcoach zur Seite gestellt bekommt, der vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe geht und eben so Dinge, wie der Albert auch gesagt hat, sagt, okay, wir wollen dort mehr hineingehen oder wir brauchen da mehr Blick von außen, um uns zu verbessern. Und ist absolut ein gutes System.
Ja, also wir halten am Ende des heutigen Podcasts fest, es gibt noch natürlich reichlich an Verbesserungspotenzial, das betrifft Vereinsseite, natürlich was die Schiedsrichter Ausbildung betrifft und so weiter und so fort. Das Thema konnte ich jetzt gar nicht anschneiden, weil die Zeit viel zu schnell vergangen ist und es so unglaublich viel spannende und wichtige Punkte gibt, aber die Zeit ist wieder mal verflogen. Und Alfred, du in deiner Rolle als Experte, natürlich, du sollst deine Meinung haben, aber ist es dann manchmal auch vielleicht so, dass du sagst, naja, da haue ich jetzt nicht ganz so hin, weil wir Medien bzw. Medienvertreter spielen ja auch eine nicht ganz unwichtige Rolle. Nur das zum Abschluss jetzt von deiner Seite noch.
Naja, du weißt doch, ich habe so einen komischen Beinamen bekommen aus der Linzer Fanszene. Fahr von Kuller.
Mein Gott.
Und, ja, genau. Und wir könnten jetzt noch stundenlang reden.
Ja, so ist es.
Und da betrifft es nicht die Schiedsrichter, sondern die Fäden in der Hand haben, vom IFAB beginnend über die UEFA-Institutionen und die Institutionen auch im ÖFB.
Also im Endeffekt geht es somit Teil 1 von 100.000 Folgen über den Schiedsrichter und den VAR und Verbesserungspotenzial zu Ende. Ich bedanke mich damit recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Natürlich vielen Dank an Sebastian Kiesheimer, vor allem für die offene und vor allem wichtige Diskussion. Wird mit Sicherheit weiterhin strittige Szenen geben, das gehört zum Fußball dazu. Und wäre es nicht so, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so interessant und diskussionsreich. Also alles Gute an Sie für die kommenden Aufgaben und danke fürs heutige Dabeisein.
Vielen Dank.
Danke auch an Martin und Alfred. Schön war es, beziehungsweise es war hochinteressant.
Nein, es war viel zu kurz.
Ich weiß, was soll ich machen? Genau.
Aber weil der Alfred so italophil ist, sage ich am Schluss, buona notte.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Damit gibt es an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Diese Woche gibt es von Dienstag bis inklusive Donnerstag den ersten Spieltag der UEFA Champions League. Bei uns sehen Sie insgesamt 17 der 18 Partien aus der Königsklasse. Am Donnerstag live und exklusiv übrigens das Auswärtsmatch von Sturm Graz bei Stade Brest. Am folgenden Wochenende gibt es die 7. Runde der Admiral Bundesliga. Großes Highlight ist dabei mit Sicherheit am Sonntag das Wiener Derby zwischen Rapid und Austria. Und dazu gibt es wie gewohnt Spitzenfußball aus der deutschen Bundesliga und Premier League. Bei uns auf Sky sehen Sie praktisch durchgehend Fußball und werden somit bestens unterhalten. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Der Audiobeweis.
Das war Der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.